Einen wunderschönen guten Morgen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus heiße ich euch alle willkommen. Schön, dass du da bist. Es ist Weihnachten, bald ist Weihnachten und wir stehen in so einer ganz, ganz spannenden Zeit. Kinder, wisst ihr noch, wie viele Türchen wir zum Öffnen haben? Ja? 24 insgesamt, aber wie viele bleiben noch? 12. Wir sind genau in der Mitte. Noch 12. Ja, und dann ist bald Weihnachten. Und ihr merkt ja, es wird schon langsam spannend. Alles wird vorbereitet. Lichter sind da. In der Stadt leuchtet alles. Zu Hause wird ein bisschen dauernd hier dekoriert. Hier die Lieder. Es wird alles schon Richtung, es zieht alles schon Richtung Weihnachten. Und heute möchte ich auch noch nicht direkt über Weihnachten sprechen, denn es ist ja noch nicht so weit. Aber was so kurz davor geschah, um genau zu sein, bevor Jesus geboren wurde, so ungefähr 9 Monate davor. Wir möchten zusammen einen Text lesen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Text, da wo der Engel zu Josef kommt. Wir lesen Matthäus 1, 18 bis 23. Ihr könnt das aufschlagen oder ihr könnt das da oben sehen. Ich hoffe, das ist ein großer Text, deswegen ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr seht das. Matthäus 1, 18 bis 23. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seiner Sünde. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Gott mit uns. Diese drei Wörter haben so, ja, mich in der Predigt so immer mehr geleitet. Matthäus bezieht sich hier auf den Brief, auf die Worte, auf die Verheißung von Jesaja. Jesaja lebte so ungefähr 740 Jahre vor Christus. Und Jesaja spricht hier von einem Retter, der kommen wird. Und wenn er geboren wird, werden alle drumherum sein Leben sehen und ihn wirklich als Retter erkennen. In seinem Lebenswandel, in seinem Wirken wird er anders sein und er wird der Retter sein. Erkennbarer für alle Menschen. Wisst ihr, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Menschen zu retten, aus verschiedenen Situationen. Denn Menschen befinden sich sehr, sehr oft in sehr schwierigen Lagen. Um einen zum Beispiel aus dem Wasser zu retten, reicht es ihm einfach nur, einen Rettungsring zu werfen, mehr nicht. Dann muss er das zugreifen, dann hat er es und dann ist er eigentlich gerettet. Um einen vielleicht aus dem brennenden Haus zu retten, erfordert vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht eine Leiter hinhalten, vielleicht selber reinklettern, ihn rausholen. Vielleicht sagen, spring, wir haben hier was aufgebaut und dann muss er sich schon trauen und dann klappt das. Aber es ist schon ein bisschen mehr. Dann gibt es vielleicht manche anderen Sachen, vielleicht manche Krankheiten und dann fordert das eine bestimmte Medizin, um ihn zu retten. Manchmal ist das vielleicht ein bisschen mehr, dass ein Mensch etwas von sich geben muss. Vielleicht eine Niere oder noch irgendwas, was schon komplizierter ist. Es gibt auch ganz komplizierte Geschichten, was die ganze Welt erfährt. Zum Beispiel 1970, Apollo 13, jeder kennt das. Die fliegen hoch und der berühmte Satz, Houston, wir haben ein Problem, kennen ja sehr, sehr viele. Und da kommen sehr viele Menschen zusammen und stecken die Köpfe zusammen, so wirklich kluge Menschen, und überlegen sich, wie retten wir diese da oben? Und die schaffen es. Ja? Aber sobald wir über Rettung von der Sünde reden, müssen wir feststellen, dass es viel radikaler ist. Dass es sich ganz anders unterscheidet von dem, was so wir kennen, was Rettung angeht. Hier hilft kein Rettungsring, hier hilft keine Medizin, die du einfach einnehmen musst. Hier helfen auch nicht 10, 20 kluge Köpfe, die zusammenkommen und überlegen irgendeinen Weg. Und einen Menschen von der Sünde zu retten, braucht etwas viel, viel Größeres. Ich stelle mir das immer so zusammen, oder ich stelle mir das so vor. Gott hat sich irgendwann hingesetzt und hat gesagt, okay, das ist ein Riesenproblem, was da ist. Was machen wir? Was mache ich? Und er hat alles durchdacht, jeden Plan, jede Möglichkeit, von allen Seiten und Perspektiven hat er das betrachtet, das Problem. Und in all seiner Weisheit hat er gesagt, es gibt nur einen Weg. Ja, es hört sich sehr intolerant an, aber es ist nun mal so. Gott kam nur auf einen Weg, mehr nicht, in all seiner Weisheit. Und er kam zu einer Lösung, selber auf die Welt zu kommen und nicht in all seiner prächtigen oder Pracht und Herrlichkeit, nicht auf dem Thron und Geben von mächtigen Engeln, Cherubim und Seraphim, wie die Bibel oft sagt, nicht im strahlenden Licht, wo die Menschen vor seinem Antlitz auf den Boden fallen. Nein, er musste zur Welt kommen als ein hilfloses Baby, als ein Mensch, wie du und ich. Der Engel, der mit Josef gesprochen hat, erwähnt zwei wesentliche Themen, die Weihnachten so, ich sag mal, grandios machen. Er sprach von Sünde und er sprach von Rettung. Er sprach davon, dass der Mensch in Sünde lebt und dass das ein riesiges Problem ist, was alle betrifft. Er sprach davon, dass Gott dafür eine Lösung gefunden hat, eine Lösung, um den Menschen zu retten. Und damit wir heute die Bedeutung und Sinn von Weihnachten, was in 12 Tagen stattfindet, richtig verstehen und richtig angehen können, richtig anzielen, anpeilen können, müssen wir uns über 2 Themen heute unterhalten oder näher anschauen. Und ich wünsche mir, dass diese 2 Themen dir heute helfen, wirklich Weihnachten besser zu verstehen. Helfen, deine Einstellung vielleicht zu ändern zu Weihnachten, über die Geburt Jesu, über sein Kommen auf die Welt. Das Erste, was wir hier sehen, ist ein Problem. Es ist Sünde. Wozu brauchen wir Emmanuel? Wozu brauchen wir Gott mit uns? Das Problem der Menschen hat, wie man das liest vielleicht oder schon ein bisschen versteht, hat keinen politischen Charakter. Auch nicht einen wirtschaftlichen Charakter, wo alles zusammengebrochen ist und wir brauchen einen Experten, der kommt, der sich so mit den Politikern oder mit klügen Köpfen unterhält und ihnen eine Lösung anbietet und sagt, ja, ich sehe so das Problem, ihr müsst das machen einfach. Und dann ist alles wieder bei euch gerettet, alles ist gut und ihr kriegt das schon hin. Es hat auch kein biologisches oder psychisches Problem. Es ist eigentlich viel, viel ernster und das lesen wir in der Bibel. Die Sünde ist nicht ein Fehlverhalten. Sie ist auch nicht einfach eine schlechte Tat. Es ist auf keinen Fall etwas Äußerliches. Die Sünde ist ein innerer Standpunkt eines Menschen, der keine Beziehung zu Gott haben möchte. Und daraus passiert auch, dass er auch ganz anderen Bezug zu den Menschen hat. Durch seine Gedanken, durch seine Gefühle, durch seine Taten. Und die Bibel sagt uns das so, wir lesen in Titus 3,3, dort steht, Paulus schreibt, denn eins waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Merken wir, die Sünde beginnt in einem sehr, sehr wichtigen Wort. Also meiner Meinung nach ist das der Beginn. Ungehorsam gegen Gott. Ungehorsam ist, wenn wir nicht einverstanden sind. Es ist, wenn wir unabhängig und selbstständig von Gott agieren möchten. Es ist, wenn der Mensch denkt, dass seine Wünsche, seine Gedanken, seine Ziele, seine Meinung, seine Idee, seine Gefühle auf der ersten Stufe stehen. Und das, was Gott sagt, entweder gar nicht zählt oder einfach auf der zweiten Stufe ist. Einfach nicht so wichtig ist. Das ist ein Widerstand gegen Gott. Und das führt zu sehr, sehr traurigen Folgen. Wenn wir den Text weiter anschauen, er sagt, wir waren unverständlich. Mit anderen Worten, ein Mensch, der nicht versteht, der nicht lernen möchte, der sich weigert, die Wahrheit, die wirklich ernst ist und wahr ist, Realität ist, er möchte sie nicht annehmen. Ich glaube, dass wenn der Mensch sich weigert, Gottes Willen oder sein Wort zu gehorchen, dass dann sich oder er sich in eine Position stellt, wo er sagt, ich sehe, dass vielleicht es wahr ist, aber eigentlich sehe ich es doch nicht ein. Ich habe etwas anderes im Sinn, was richtig ist. Das heißt, der Mensch möchte die Wahrheit einfach nicht annehmen. Stellt euch vor, wenn heute jemand gegen, ganz, ganz doof gesagt, gegen Mathematik oder Physik ist. Also nicht, dass er das Fach nicht mag, sondern er sieht es einfach nicht ein, dass es richtig ist. Er sagt, 2 plus 2, 4, auf keinen Fall. Nee, glaube ich nicht. Ja, dann würden wir sagen, okay, das ist aber echt chaotisch, was in deinem Kopf vorgeht. Das geht doch gar nicht, das ist nun mal so. Nee, ist nicht wahr. Und Physik? Glaube ich nicht. Also viele Gesetze sind ausgedacht von Menschen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, dass es Quatsch ist und wir merken, dass diese Person irgendwann ein Problem bekommen wird. Also wirklich, ein physisches vielleicht sogar ein Problem bekommen wird. Sie wird ständig in Probleme reinreiten, weil es gegen die Realität sich stellt. Und das ist genau das, was mit den Menschen passiert, der sich gegen Gott stellt. Er stellt sich nun mal gegen die Realität, gegen das, was wirklich wahr ist. Und wenn er auch denkt, es ist 2 plus 2 ist anders, das ändert nichts an der Realität, dass es trotzdem 4 ist. Und mit Gott ist das Gleiche. Es ändert nichts daran, dass Gott wahr ist und dass er sagt, du hast ein Problem und ich habe die Rettung. Gott hat einen Standpunkt, von dem aus er weiß, was gut und was böse ist. Er weiß, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und als der Mensch zum ersten Mal sündigt, hat er das Recht erhoben zu sagen, nein, ich weiß es besser. Ich weiß besser, was Lüge ist und ich weiß besser, was für mich wahr und gut ist. Und das bringt den Menschen seitdem in Konflikt mit Gott. Es ist sehr, sehr schwierig plötzlich. Denn das mächtige Gesetz Gottes wird sich nicht ändern. Auch wenn der Mensch der Meinung ist, er will es oder er kann es besser wissen. Und das nennt die Sünde oder das nennt die Bibel Sünde. Und deswegen hilft hier kein Rettungsring und nicht eine riesige Mannschaft, die uns hilft. Es braucht keine Medizin. Hier wird gesagt, der Mensch ist unverständlich. Wie soll die Bibel noch solche Menschen nennen, die gegen die Wahrheit sagen, nein, das stimmt nicht. Sie streiten mit Gott, der diese Welt und diesen Menschen gemacht hat. Und es endet nicht damit, sondern er sagt, wir gingen alle damit in die Irre. Also wir gingen alle verloren sozusagen. Wir haben nicht den richtigen Weg eingeschlagen, dadurch, dass wir Gott nicht geglaubt haben, nicht gehorcht haben. Menschen haben die Fähigkeit verloren, die Realität richtig anzunehmen, sie als wahr zu sehen. Und weil die Wahrheit nicht das Leben der Menschen lenkt, dann bleiben alle seine Wünsche, Gefühle, was steht da? Versklavt. Er sagte, wir dienten mancherlei Begierden und Lüsten. Wir könnten nichts dafür. Wir haben uns verirrt. Wir waren nicht gehorsam. Wir gingen in die Irre. Und was ist die Folge? Wir konnten nicht anders. Wir waren versklavt damit. Dabei, das ist die Folge. Wir waren versklavt. Aber das ist immer noch nicht der Untergang. Und das führte unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Das ist schon richtig hart. Also ein Problem nach dem anderen. Und das ist genau das, was wir zurzeit auch in unserer Gesellschaft erleben. Und dafür sind nicht die Politiker schuld, nicht die Wirtschaft schuld, nicht die Armut schuld. Nein, die Wurzel ist viel tiefer. Es ist die Sünde. Merkt ihr, wie das alles aufeinander aufbaut? Wenn wir die Welt anschauen und sagen, wie viel Leid passiert, wieso hassen sich die Menschen, bekriegen die Menschen? Wieso tun die Politiker nichts? Die müssen doch das Land führen, etwas machen. Es liegt viel tiefer. Es fängt alles damit an, dass wir Gott ungehorsam sind oder waren. Und das, alles, was wir hier gelesen haben, das hier, das ist nur die halbe Wahrheit. Denn das kommt noch was. Die ganze Wahrheit ist die, dass das alles zum Tode führt. Wir lesen in Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde, also der Lohn des Ganzen, was wir gerade gelesen haben, das quasi das Ergebnis dessen, dass wir uns hassten und ungehorsam waren, ist der Tod. Tod ist ein schwieriges Thema. Und es hat mehrere Etappen, sagt die Bibel. Das erste ist, dass wir Schritt für Schritt verstehen, dass wir vergänglich sind. Wir merken das an unserem Körper. Es kommen so ein paar Schmerzen, es funktioniert nicht mehr so gut. Ich habe vor kurzem meinem Arbeitskollegen, er saß da, hat immer so gemacht, ich so, was ist los? Hast du was eingeklemmt? Er so, nee, bin einfach alt. Ja, er merkt schon langsam, im Alter kommen manche unausweichliche Dinge. Und am Ende kommt unausweichlich, sagt die Bibel, der Tod. Aber das ist noch nicht das Ende, denn der physische Tod ist nur eine Stufe, eine Etappe. Die Bibel spricht uns vom zweiten Tod und das ist die Etappe, wo Gott für immer, und das ist ganz hart, für immer sich vom Menschen trennt, in jegliche Hilfe kappt. Er weigert sich, den Menschen weiter zu helfen. Als der Mensch sündigt und sich gegen Gott stellt, dann hört Gott nicht auf, den Menschen zu lieben. Er sorgt sich immer noch für ihn. Auch wenn der Mensch gesagt hat, ich will von dir nichts wissen. Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Ich sorge hier auf Erden für dich. Ich habe mir das so vorgestellt. Wenn ein Kind zum Beispiel, der Vater kommt zu ihm und sagt, hier, du kannst mein Auto haben. Das Kind nimmt das Auto, fährt mit diesem schönen Auto und alle fragen, ey, woher hast du das Auto? Und er sagt, das ist meins. Habe ich mir selber verdient, hart erarbeitet, war echt nicht einfach, aber alles meins. Alles meins. Und dann fährt er vor dem Baum und dann kommt der Vater, repariert das Auto, hilft ihm finanziell, sagt, komm, bügelt alles aus und dann steht das Kind auf und sagt, alles meins, habe ich alles selbst gemacht. Und das, genau das funktioniert jetzt so. Und das passiert Tag für Tag mit den Menschen so. Sie wollen von Gott nichts wissen und Gott sorgt trotzdem für sie. Er ist trotzdem für sie immer da. Und die Menschen sagen, Gott gibt es nicht. Sie leben als Herrscher dieser Welt. Sie haben alles geschafft. Und Gott schickt Regen, Gott schickt Sonne. Morgen und Abend, er lenkt die Erde in seiner Bahn. All das ist der Ausdruck der Gnade und der Versorgung Gottes, auch wenn der Mensch nichts von ihm hören möchte. Und wenn die Menschen schon lange sich gegen Gott entschieden haben, und nichts von ihm wissen möchten, ist er trotzdem da. Aber, und das ist wichtig, aber es kommt ein Augenblick, wo Gott alles zurückzieht und der Mensch sich von Gott nicht beugen, weil der Mensch sich vor Gott nicht beugen wollte. wird alles irgendwann das zu Ende gehen. Ein schrecklicher Moment, was die Bibel beschreibt, wo sie sagt, irgendwann wird Gott sagen, das war's. Jetzt ohne mich. Und das passiert dann, und das hört sich so hart an, aber die Bibel beschreibt es, wenn der Mensch in die Hölle kommt. Und das ist der Ort und der Zeitpunkt, wo Gott für immer seine Gnade und seine Auswirkung auf das Leben des Menschen zurückzieht. Das ist Hölle, wenn Gott gar nicht da ist. Und das ist das wesentliche Problem, was die Bibel die ganze Zeit beschreibt. Darum, Emmanuel, darum Gott mit uns. Weil Sünde ein großes Problem ist. Wenn wir über Sünde reden, müssen wir zugeben, dass es globale Folgen hat. Das lesen wir ja. Der Mensch besteht darauf, dass seine Meinung wichtiger ist als der Schöpfer. Damit sagt der Mensch, dass er selber das Leben führen kann und über das Leben herrschen kann. Doch der Mensch hat keine juristischen Rechte auf das Leben, weil Gott Gesetzgeber ist über diese Welt. Der Mensch hat auch keine moralischen Rechte, denn der Herrscher dieser Welt ist Gott und er ist der Inhaber dieser Welt, er hat sie gemacht. Und noch dazu ist der Mensch gar nicht qualifiziert, der Herrscher dieser Welt zu sein. Er kann es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Möglichkeit hattet, im Flugzeug, wenn ihr zum Beispiel aus dem Flugzeug gegangen seid oder in ein Flugzeug, so in das Cockpit reinzuschauen, wo die Flieger sitzen oder Piloten. Also ich habe das ein paar Mal gehabt, wenn ich fast schon mal runtergehe, dass ich noch mal kurz reinschaue und meistens sehe ich das hier. Also es sieht oft sehr, sehr anders aus, aber so sieht es aus. Und stellt euch vor, da kommt eine Person, die hat nicht mal einen Führerschein vom Auto. Sie kann gerade so Fahrrad fahren, aber sie besteht darauf, das zu lenken und sagt, ich mache das. Setzt euch mal alle hin, ich fliege euch. Was meint ihr, was dann passiert? Die Menschen werden versuchen, diese Person so weit fern von diesem Bord fernzuhalten, weil sie gar nicht qualifiziert dafür ist. Und genau das ist passiert, als der Mensch sündigte. Gott verbannte ihn, weil er nicht mehr qualifiziert war, über die Welt zu herrschen. Er kann es nicht. Er hat nicht mehr die Beziehung zu Gott. Und zu diesem Wohl gibt es hier noch das zweite Wort. Zu dem allem, was hier passiert ist, gibt es hier noch das zweite Wort, worüber der Engel redet. Und er sagt, aber es gibt eine Rettung. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seiner Sünde. Von seinem riesigen Problem. Das Problem Sünde kann man nicht wie ein Geschwür einfach rausnehmen. Das funktioniert nicht. Das haben wir ja gerade geklärt. Wir sind durchtränkt damit. Und um das rauszunehmen, muss man den ganzen Menschen wirklich dabei irgendwie zu verändern. Oder ich glaube, wenn es manche Krankheiten zum Beispiel im Menschen sind, dann funktioniert nicht einfach, das so rauszunehmen. Das ist so durchtränkt, der Mensch ist so durchtränkt damit, dass das Einzige, was hilft, ist nur der Tod. Und Gott hat einen Ausweg gefunden, um den Menschen zu retten, um dieses wesentliche Problem zu lösen. Das Erste, man musste das Problem mit der ewigen Verlorenheit klären, Himmel oder Hölle. Das ist so das, was Gott klären musste. Das Zweite, man musste das Problem lösen, dass der Mensch immer den Wunsch hat, gegen Gott zu arbeiten. Immer gegen ihn, ungehorsam zu sein. Warum? Ganz einfach. Stellt euch vor, Himmel und Hölle ist geklärt. So, der Mensch sagt, super, klasse. Ja, jetzt ist gut alles. Und am nächsten Tag macht er wieder das, was Gott nicht möchte. Was hat es gebracht? Das heißt, Gott musste diese zwei Probleme lösen. Der Mensch musste wieder Lust auf Gott gewinnen. Er musste wieder Freude haben, mit Gott diese Verbindung einzugehen und mit ihm Tag für Tag zu leben. Nicht nur Himmel und Hölle, sondern hier auf Erden schon. Einfach Freude zu haben, Gott nachzufolgen. Seinen Willen zu erkennen und zu sagen, ich habe das gern. Ich mache das gern. Und das dritte Problem, das gelöst werden sollte, ist, dass der Mensch einfach vergeht und stirbt. Und um das alles zu lösen, hatte Gott in all seiner Allwissenheit einen Plan ausgedacht. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seiner Sünde. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Er spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Ich möchte uns ganz, ganz kurz auf 4 Etappen hier zeigen, was hier passiert. Hier wesentliche Schritte, was Gott tut, damit dieses Problem Sünde gelöst wird. Die erste Etappe ist die Menschwerdung Gottes. Gott musste Mensch werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Schon für sich, glaube ich, ist das ein Wunder, dass ein Gott, der grenzenlos ist, sich eingrenzt in eine menschliche Gestalt und Gott wird, und Mensch wird. Also, er grenzt sich in das Biologische, in das Physikalische. Das, was er erfunden hat, das ist schon so unverständlich und schon ein Riesenwunder, finde ich. Ich habe mich oft gefragt, warum ist Jesus nicht als Mann auf die Welt gekommen? So einfach mal so im Alter 30 Jahre. Und dann fing er an. Wieso als kleines Baby? Es wäre doch viel einfacher als erwachsener Mann. Und direkt zu starten und nicht 30 Jahre zu warten. Warum kam er als ein hilfloses Baby, ungeschützt, jeden Moment abhängig vom Schutz, von der Fürsorge und Wärme seiner Mutter? Und die Antwort ist, um unser Problem zu lösen, musste er ein richtiger, vollwertiger Mensch werden. Und das funktioniert nun mal von Anfang an, dass er alles mit uns durchläuft. Keine Abkürzungen, sondern von Anfang an. Dafür musste er die ganze Herrlichkeit und seine Erhabenheit ablegen. Wisst ihr noch diesen einen Moment, wo Jesus am Kreuz ist und er betet für die Menschen? Und da könnte man doch sagen, nur ein Wort, nur ein Blick und alle Feinde würden in Asche und Staub fallen. Aber er macht's nicht. Er legt alles ab. Er hängt als Mensch da und betet. Er wurde Blutsverwandter mit uns. Warum? Warum das alles? Damit er vollwertig, und das ist wichtig, damit er als vollwertiger Vertreter von den Menschen am Kreuz stirbt. Vor dem ewigen und heiligen Gott kommt, als ein vollkommener Mensch. Gott redet, damit er Gott zu Gott kommen kann und diese Sünde sozusagen, unsere Sünde am Kreuz tilgen kann. Und er kommt vom Himmel ganz nach unten in die Futterkrippe. Ganz nach unten. Hilflos und arm. Und unterstreicht das immer wieder. Jetzt ist Gott mit euch. Jetzt ist Gott mit euch. Nicht irgendwo im Himmel, nicht irgendwo weit, weit entfernt auf dem Thron bei den Engeln. Jetzt ist Gott mit euch, ganz nah, damit alle Völker es sehen. Wir lesen in 1. Timotheus 3, 16, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch. Er wurde Mensch. Das kann man mit dem Verstand nicht fassen. Deswegen feiern wir Weihnachten und sind so froh, dass dieser Tag einkehrt, weil es ein Wunder ist, weil es etwas Wunderschönes ist. Dann lesen wir in Johannes 1, 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater. Er wurde Mensch, er wurde ganz klein. Damit er vollwertig Mensch ist, damit er dich vertreten kann, voll und ganz. Die zweite Etappe ist, um das Problem zu lösen, war, er musste uns wirklich erlösen von der Sünde. Das bedeutet, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, um auf Golgatha wirklich zu sterben, für deine und für meine Sünden, sie auf sich zu nehmen. Das war das Ziel. Wir lesen in 1. Petrus 3, 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Ganz wichtiger Satz. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist das Ziel von Weihnachten. Das fängt schon jetzt hier an. Das ist das Ziel von Jesus. Jesus kommt auf die Erde, lebt hier in Gehorsam nach dem Willen seines Vaters im Himmel, um dann auf Golgatha fähig zu sein, deine und meine Sünden auf sich zu nehmen und vollkommen dazu alles zu bezahlen. Er musste das durchgehen, damit er den Willen das ganze Leben tut und einfach fähig ist, aufs Kreuz zu gehen. Und das ist die schönste Nachricht, die unser Leben überhaupt treffen kann. Jesus hat für dich am Kreuz bezahlt, um dich wieder zu Gott, mit Gott zu versöhnen. Hebräer 2,14 wird gesagt, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus kommt zur Welt, wird gehorsam, um zu sterben an unserer Stelle. Und das ist keine Trauerbotschaft. Du musst jetzt nicht sitzen und sagen, oh, das war so schrecklich. Ja, das war es, aber es ist vorbei. Es ist vorbei und das ist die schönste Nachricht, dass du leben darfst und dich freuen darfst, dass er alles von dir genommen hat, dass du frei bist und mit Gott wieder dich versöhnen kannst. Und die dritte Etappe des Problems oder der Lösung ist, der Heilige Geist kam zu uns. Vielleicht sitzt du da und sagst, natürlich ist das schön, dass Gott mit mir ist, Immanuel, dass er Mensch wurde, zu uns kam. Das ist sogar sehr, sehr schön, dass er die Sünde nahm. Aber wie betrifft das mich heute? Also wie trifft mich das denn? Wir wissen ganz genau, weil das Wort Gottes uns das ja wirklich auch berichtet, dass Gott in und durch Jesus Christus auf die Welt kam und starb am Kreuz für unsere Sünden, damit dieser Gott in uns und durch uns leben kann und wirken kann. Und darin ist die wirkliche, und das ist der wirkliche tiefe Reichtum von Weihnachten und von der Errettung Jesus. Gott lebte in Jesus, damit er irgendwann auch in dir leben kann. Merkst du, wie persönlich und wie nah es plötzlich wird? Er möchte nicht einfach retten und sagen, so ist bezahlt, jetzt lauf, jetzt du bist frei, es ist alles gut. Nein, er sagt, ich möchte in dein Herz hinein. Und wir lesen in Johannes 14, 16 bis 18, und ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Gott mit uns. Ich komme zu euch. Ich werde dir ganz nahe sein. Durch die Geburt und das Opfer am Kreuz hat Jesus den Himmel für uns geöffnet. Jetzt können wir zum Vater. Aber gleichermaßen hat er auch die Möglichkeit geöffnet, dass unser Herz aufgeht und Gott zu uns kann. Nicht mehr einfach irgendwo im Himmel, sondern einfach in dein Herz. Und das ist Gott mit uns, Emmanuel. Genau das bedeutet das. Nicht einfach Jesus wird durch die Welt gehen, physisch und einfach irgendwann sterben, sondern Gott mit, ab jetzt möchte er in euer Herz hinein. Circa 600 Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wird, spricht Gott durch den Propheten Hesekiel. Das habe ich nicht drin. Hesekiel und sagt in Hesekiel 36, 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in eure Inneres geben. Ich werde machen, dass ihr in meiner Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott sagt, ich will nicht nur das Äußere ändern, ich will ins Innere hinein. Ich möchte in euer Cockpit rein, damit ich euch lenken kann. Und das vierte und das letzte, was Gott bewirkt, was hier bewirkt, also das erste war ja, er wird ein Kind, das zweite, er errettet uns von der Sünde, das dritte, er möchte in unser Herz hinein. Und das vierte ist ziemlich einfach und das passt sehr gut zu Weihnachten. Es ist eine Begeisterung, die er in deinem Herzen empfachen möchte, die in dir stattfindet. Irgendwann wird Gott, und das ist so schön, irgendwann wird Gott alle zusammensammeln, alle seine Kinder, die an ihn glauben, die an Jesus geglaubt haben und die er errettet hat. Und wir lesen in Römer 8, 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in euch wohnt. Und jetzt, bevor ich weiterlese, möchte ich, dass einfach sich jeder mal fragt, wohnt der Geist in dir oder nicht? Und wenn du dich gerade fragst, von was für einem Geist sprichst du überhaupt, oder von was für einem Geist spricht die Bibel, dann möchte ich dir sagen, er wohnt nicht in dir. Weil wenn du es nicht weißt, dann ist er nicht in dir. Denn wenn er in dir ist, weißt du es ganz genau. Anders kann es gar nicht sein. Aber dass du dich das fragst, denn er sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, in dir oder in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus dem Tod auferweckt hat, auch euch sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ich möchte dich fragen, wohnt heute in deinem Herz dieser Geist? Also wohnt Gott in deinem Herzen? Sag mal, was hat es für einen Sinn, Weihnachten zu feiern, aber nicht diesen Geist in seinem Herzen zu haben? Wozu so viel Begeisterung von Weihnachten, diesen Tag entgegenfiebern, wenn Gott in deinem Herzen nicht wohnt und wenn du das Weihnachtsgeschenk, Jesus kommt auf die Welt, gar nicht wahrnimmst oder gar nicht dran glaubst? Wofür das Ganze? Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, bitte nimm dir Zeit, um das einfach zu beantworten, dir selber. Ich hoffe, dass du heute voller Zuversicht sagen kannst, ja, Jesus lebt in meinem Herzen. Ja, irgendwann wird Gott kommen und er wird mich im Himmel willkommen heißen. Ganz einfach, weil Jesus mich gerettet hat. Ich möchte nochmal zum Anfang kommen, zu dem ersten Vers und damit schließen. Zu diesen ersten Versen, wo gesagt wird, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott mit uns, Gott mit dir. Lasst uns gleich aufstehen und Gott einfach für dieses Vorrecht danken, für seinen Sohn danken. Danken, dass er in unser Herzen hinein möchte, weil er dich lenken und erretten möchte. Denn dazu kam Jesus am Weihnachten, damit das wirklich in deinem Leben Wirklichkeit wird und nicht einfach nur eine Weihnachtsgeschichte. Und ich hoffe, dass dieser Text einfach dich auf Weihnachten richtig zulenken kann und du dich auf Weihnachten freuen kannst von ganzem Herzen. Gott segne dich. Amen.